Taxpod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge Taxpod. Ich begrüße alle Hörer ganz herzlich. Wir beschäftigen uns diesmal mit dem Paragraphen 4k ESTG, wie er ins Gesetz gekommen ist mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz. Muss mich dieses Mal vorab leider schon mal entschuldigen. Also man hat es ja mitbekommen, hier ist schon ein ordentlicher Versatz zu unserer letzten Textport-Folge entstanden. Das liegt ausschließlich an mir. Ich war einfach arbeitsmäßig so unter Wasser, dass hier dieses schöne Freizeitvergnügen, den Textport zu erstellen, sich immer hinten anstellen musste. Deshalb liegen auch schon so ein paar Wochen zwischen der Aufnahme dieses Textports und jetzt der Ausstrahlung. Bitte das zu entschuldigen. Die Aufnahme, die war in Wirklichkeit gefühlt einen Tag, nachdem das Gesetz den Bundesrat passiert hat, da. So oder so. Jetzt beschäftigen wir uns mit 4K und natürlich ist hier auch wieder Jens. Hallo Jens, sei gegrüßt.
Hallo Götz.
Genau. Und als weiteren Gast, der hier uns als Experte unterstützt, haben wir Alexander Steuer gewonnen. Freut mich ganz besonders, Alex, dass du hier dabei bist. Alex ist Head of Direct Tax bei Ford in Köln. Und Alex hat tatsächlich profunde Kenntnisse zu 4K ESTG gesammelt. Und zwar, weil er eine Masterarbeit über die Norm geschrieben hat, schon lange bevor sie Gesetz geworden ist und dann aber in den finalen Zügen, als sie dann tatsächlich Gesetz geworden ist. Genau. Alex, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Jens, hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
Dann, das ist Alex noch wichtig, möchte ich noch betonen, dass er hier natürlich in privater Funktion ist und nicht etwa als Repräsentant von Ford, also nur seine wissenschaftliche Meinung zu etwaigen Themen hier präsentieren wird.
Ja, man muss ja auch sagen, Götz, der Name ist Programm. Ja, also mit Steuer, das hatten wir hier noch nie. Ja, und deswegen, das muss heute eigentlich der beste Taxpod werden, wo wir, wenn wir ehrlich sind, diesen 4K ja schon ziemlich lange vor uns herschieben. Was ehrlich gesagt auch gut ist, weil es gab ja schon jetzt noch in den letzten Tagen ein paar ziemlich gravierende Änderungen. Deswegen haben wir das zurecht gemacht. Aber das hatten wir, wenn wir ehrlich sind, nicht geplant, sondern irgendwie diese Vorschrift ist ja so krank, dass wir eben irgendwie nicht so richtig Lust drauf hatten. Und dann hatten wir eben den Alex getroffen und der hat da richtig Spaß dran. Und deswegen, glaube ich, versuchen wir jetzt mal die Abgründe dieser Vorschrift hier zu erforschen.
Ja, genug der Vorrede. Dann beginnen wir jetzt mit dem 4K. Also es wird natürlich eine Herausforderung sein, das hier auf der Tonspur ordentlich zu machen, weil die Norm einfach so absurd komplex ist. Aber das werden wir schon hinbekommen. Wir werden als erstes ein paar Punkte vor die Klammer ziehen. Wie sieht es aus mit der persönlichen Anwendbarkeit? Wie sieht es aus mit der zeitlichen Anwendbarkeit? Ja, insbesondere auch, was ist das Verhältnis von 4K zu anderen Normen? Da gibt es ja durchaus ein bisschen Verwirrungspotenzial. Ja, und dann würden wir vermutlich durch die einzelnen Absätze mal durchgehen, Stück für Stück, auch unterschiedlich in der Intensität. Wahrscheinlich je nachdem, wie wichtig die Absätze sind, wie viel Zeit wir haben, ist also eigentlich relativ viel Programm hier und würden vermutlich auch versuchen, die Beispielsfälle dann zu schildern, die dem Gesetzgeber da vor Augen standen, damit man einfach mal systematisch versteht, was hinter den einzelnen Absätzen ist und dann en passant die Unklarheiten und Feinheiten diskutieren und erklären, wie immer. Und damit würde ich sagen, Alex, kannst du direkt loslegen? Würde ich dich doch direkt bitten, mal zu erklären, was ist der 4K, wo kommt der eigentlich her, was hat der für einen Hintergrund? Einfach mal so einen allgemeinen Aufriss geben, in welche Richtung wir uns hier bewegen.
Genau, der 4K entstammt ja letztlich dem BEPS-Programm der OECD, das ja damals 2013 aufgesetzt wurde. Und dann hatten wir ja 2015 diesen 15 Aktionspunkte umfassenden Plan. Und hierbei ist einfach aufgefallen, dass sich das internationale die internationalen Steuergesetze ja in den letzten Jahren nicht mit der zunehmenden Harmonisierung und Globalisierung mithalten konnten und es dadurch immer mehr großen Unternehmen möglich war, bewusst hybride Gestaltung zu nutzen, um Steuern legal einzusparen. Genau, was sind jetzt hybride Gestaltungen, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Eine hybride Gestaltung liegt immer dann vor, wenn zwei Staaten ein Instrument oder einen Steuerpflichtigen unterschiedlich einordnen. Sprich, zum Beispiel, der eine Staat sagt, es liegt eine Personengesellschaft vor, während der andere Staat sagt, es liegt eine Kapitalgesellschaft vor. Und dadurch unterschiedliche Besteuerungssysteme greifen und letztendlich auch weiße Einkünfte geschaffen werden können oder ein doppelter Betriebsausgabenabzug erfolgen kann.
Genau, das ist ja eigentlich, glaube ich, der Punkt, Alex, oder? Also das in der Tat, das eine ist ja die Einkommensseite oder Einkünfteseite und der 4K schon auch von der Stellung her, der hat eben hier weniger die Nicht- oder niedrigere Besteuerung von Einkünften im Blick, sondern eben die Betriebsausgaben. Seite, ja, und will halt einfach den Betriebsausgabenabzug versagen unter bestimmten Voraussetzungen, also den Betriebsausgabenabzug in Deutschland. Das ist ja schon was Neues. Ich meine, wir kennen das aus der Zinsschranke und wir kennen das unter bestimmten Voraussetzungen, dass eben, gibt es ja eine ausführliche Regelung, wann Betriebsausgaben nicht abzugsfähig sind. Aber so dieser Gedanke, wenn die gegen korrespondierenden Erträge nicht oder niedriger besteuert wurden, dass man dann sagt, dann lassen wir den Betriebsausgabenabzug nicht zu, das ist schon ein bisschen neuer Gedanke, muss man sagen. Ja? Und sozusagen so einfach hätte man ja theoretisch die Norm machen können, wenn man das gewollt hätte. Da hätte man einfach sagen können, naja, kein Betriebsausgabenabzug, wenn sozusagen die korrespondierenden Erträge nicht oder niedriger als in Deutschland besteuert werden. Das wäre natürlich super weit gewesen, super einfach, super weit. Und für die Unternehmen die totale Katastrophe. Also ich glaube, gerade für euch jetzt hier in der Industrie, ja, wenn ihr dann jeden Posten durchgehen müsst im Grunde und vor allem das vielleicht sogar dann auf nicht nahestehende erweitert, da kommen wir gleich zu. Aber das ist ja hier nicht, sondern hier kommt noch was hinzu sozusagen. Nämlich man kann irgendwie sagen, also diese nicht oder niedrigere Besteuerung der korrespondierenden Erträge, das muss eben das Ergebnis von so einem hybriden Kram sein. Ja. Und dann versagt man den Betriebsausgabenabzug. Ist doch richtig, oder?
Genau, absolut. Also genau, wir können da nur froh sein, dass hier der persönliche Anwendungsbereich, auf den wir ja gleich noch ein bisschen eingehen, definitiv was eingeschränkt wurde, weil jede einzelne Attraktion zu überprüfen und dann noch, ich sag mal, müsste ich ja das Steuersystem eines jeden Landes kennen, um dann überhaupt beurteilen zu können, ob hier ein Abzug vorliegt. Und dann finde ich die viel spannendere Frage noch oder die daran anschließt, ist ja häufig dann noch, welche Nachweise muss ich denn überhaupt erbringen und wer hat hier eine Nachweispflicht oder eine Vorsorgepflicht, beziehungsweise wer trägt die Beweislast? Ich denke, da werden wir ja auch hinterher nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Deswegen sehr spannende Norm an der Stelle auch.
Ja, aber erstmal vielleicht in die Groundwork, der persönliche Anwendungsbereich, der ist ja eigenständig geregelt. Vielleicht, Alex, kannst du dazu etwas sagen und beginnen?
Ah, genau. Also der persönliche Anwendungsbereich des 4K ist ja im Absatz 6 geregelt und umfasst eigentlich erstmal primär nahestehende Personen im Sinne des Absatz, also im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 AStG. Hierbei gilt es jetzt natürlich zu beachten, dass der 1 Absatz 2 AStG auch neu gefasst wurde und wir daher nicht mehr wie in der Vergangenheit einfach nur auf eine Beteiligung am Stammkapital, mal grob gesprochen, abstellen können, sondern hier auch eine deutliche Erweiterung stattgefunden hat der Definition und ich jetzt sogar schon nahestehende Personen vorliegen habe, wenn ich eine 25-prozentige Beteiligung am Gewinn oder am Liquidationsrecht habe oder an den Stimmrechten. Das heißt, es reicht nicht mehr, in der Bilanz zu gucken, sondern ich muss mir unter Umständen natürlich dann jeweils auch die Gesellschaftsverträge zeigen lassen und gucken, wie sind die einzelnen Rechte ausgestaltet, gibt es hier eventuell auch Vorzugsrechte, sodass ich dann schon hier über 1 Absatz 2 AStG neue Fassung als nahestehende Person gelte. Darüber hinaus gibt es ja noch so ein paar weitere spannende persönliche Anwendungsmerkmale. Das wären ja einmal die strukturierten Gestaltungen. Da stellt sich mal die Frage, was ist das? Genau, strukturierte Gestaltung hat man ja schon mal so ein bisschen auch bei DAG 6 gehört. Ne? Auch hier muss man sagen, hat der Gesetzgeber leider nicht so eine ganz klare Definition im 4K getroffen, was er mit einer strukturierten Gestaltung meint. Da können wir uns nur so ein bisschen auf die Gesetzesbegründung beziehen. Und da heißt es letztendlich, dass wenn der steuerliche Vorteil in oder einberechnet wurde in diese Geschäftsvereinbarung und Grundlage war, dann soll eine strukturierte Gestaltung anzunehmen sein. Sprich, man prüft einmal, hätte ein fremder Dritter ohne diesen Vorteil diese Vereinbarung so abgeschlossen? Wenn nein, dann soll eine strukturierte Gestaltung vorliegen. Hier haben wir natürlich zum Glück auch eine Gegenbeweismöglichkeit des Steuerpflichtigen. Er muss einmal die subjektive und objektive Komponente vorweisen. Die objektive Komponente ist recht leicht. Er muss einmal nachweisen, dass er den steuerlichen Vorteil nicht erhalten hat oder kein Nutznießer dieses steuerlichen Vorteils war. Aber die subjektive Komponente wird, denke ich, in der Praxis regelmäßig zu Problemen führen, weil hier muss ich nachweisen als Steuerpflichtiger, dass ich keine Kenntnis von dem Steuervorteil hatte. Mhm. Und eine Unkenntnis nachzuweisen, wie macht man das? Da gibt der Gesetzgeber auch keine Antwort zu. Also das wird definitiv spannend, dann auch im Rahmen von, ich denke mal, Betriebsprüfungsdiskussionen, wo das dann durchaus aufkommen
könnte. Ich finde, man sieht der Norm hier doch deutlich auch an, dass sie ein gewisses Abschreckungspotenzial entwickeln soll. Also klar ist, dass der Standardanwendungsfall zwischen nahestehenden Personen sein wird, aber über diesen Einbezug der strukturierten Gestaltung ist eben ganz bewusst auch eine gewisse Drohkulisse aufgebaut worden. Auch wenn die vielleicht in der Praxis dann...
Aber ich fand das schon gerade gut erklärt. Also die Frage ist, was ist eben diese strukturierte Gestaltung, dass man in der Tat so eine hypothetische Betrachtung macht mit oder ohne und hätte ich das so abgeschlossen. Ich glaube, das ist ganz gut, ja, weil ansonsten hat man natürlich so diese DAX 6 im Kopf, ja, und sagt, naja, ist dieser steuerliche Effekt einer der Hauptvorteile? Und mein Gefühl ist, dass es schon doch, das geht ein bisschen weiter, ja, und relativ konkret dann auch, ja, dass das eben so ein bisschen, man kann fast sagen, so das kollusive Zusammenwirken zu erreichen dieses Steuervorteils ist, ja, das ist es eigentlich, das ist sozusagen die strukturierte Gestaltung am Ende.
Und dann gibt es ja noch zwei Punkte, die man hier kurz mal beim persönlichen Anwendungsbereich erwägen kann. Das sind natürlich dann auch irgendwo Beziehungen zwischen Unternehmen und seinen Betriebsstätten. Und aber auch Personen mit gemeinsamen Handlungswillen oder gleichgerichteten Interessen. Das heißt, ich muss ja nicht mal verbunden sein, sondern wenn beide hier irgendwie einen Vorteil ziehen können, dann könnte der 4K gegebenenfalls Anwendung finden. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie kriegt man das raus, ne? Ob beide hier dieselben Interessen haben.
Ja. Also ich glaube, da bin ich bei Götz, das soll maximal abschreckend sein. Und wenn wir uns mal die Karten legen, ist es doch am Ende so, dass eben die Unternehmensgruppen hier, Konzerne insbesondere, getroffen werden sollen damit. Ja, und dann eben die gegebenenfalls dann eben als fremde Dritte gemeinsam etwas strukturieren, ja, um letztlich diese in den Genuss dieser Vorteile zu kommen. Ja.
Und ich finde, was ja auch hier nochmal interessant ist, in der ATAT ist ja eigentlich vorgesehen, dass der persönliche Anwendungsbereich also auf die Körperschaftssteuer beschränkt ist. Dadurch, dass wir das hier in Deutschland natürlich jetzt im ESDG verankert haben, wenn man jetzt nur die ATAT liest, könnte man ja zuerst mal denken, betrifft nur Kapitalgesellschaften. Aber dadurch, dass wir das jetzt natürlich hier im ESDG haben, sind auch natürliche Personen davon betroffen, können auch Personen der öffentlichen Hand gegebenenfalls davon betroffen sein. Weil ich muss ja, und das werden wir ja hinterher sehen, wenn wir dann nochmal auf den 4K Absatz 5 zu den importierten Besteuerungsinkongruenzen eingehen, nicht mal unbedingt eine Leistungsbeziehung zwischen den zwei Personen haben, in der eine Besteuerungsinkongruenz entsteht. Und das ist halt wirklich ein maximaler Anwendungsbereich hier.
Das stimmt. Und vielleicht noch einen sozusagen Hinweis sozusagen für die Feinschmecker. Sozusagen, wenn der Gesetzgeber letztlich den Anwendungsbereich eben über die Richtlinie hinaus erweitert, dann unterliegt die Prüfungskompetenz am Ende aller Tage auch für den erweiterten Prüfungsbereich dann, ist das ganz vereinfacht, aber auch dem EuGH. Ja, das heißt auch können, also falls jemand auf die Idee kommen sollte, dass einzelne Regelungen hier gegen EU-Recht verstößen sollten, dann können das auch Einkommensteuerpflichtige tun.
Ja, sehr schön. Dann lassen wir den persönlichen Anwendungsbereich hinter uns. So, widmen uns dem zeitlichen Anwendungsbereich. Den finde ich eigentlich bei Normen in der Regel nicht so wahnsinnig spannend. Aber hier muss man sagen, kommt ja was hinzu, nämlich diese starke rückwirkende Anwendung, dass ab dem 01.01.2020 schon der 4K ESTG gilt. Insbesondere, weil die Gesetzesbegründung auch hier gewisse Statements dazu enthält, warum das zulässig sein soll und warum etwaiges Vertrauen des Steuerpflichtigen in eine andersartige Rechtslage ja, zerstört worden ist bereits im Vorfeld. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, also nicht nur zur Anwendung, sondern eben auch zu dieser Gesetzesbegründungsaussage.
Genau, ich würde mal sagen, der Anwendungsbereich für die Aufwendung nach dem 31. Dezember 2019 resultiert ja daher, dass Deutschland im Rahmen der ATAD verpflichtet war, zur Umsetzung dieser Anti-Hybrid-Regelungen bis zum 31.12.19. Wir sind dem, oder ja, Deutschland ist dem natürlich nicht nachgekommen. Wir hatten zwar Ende 19 einen ersten Referentenentwurf, aber wir wissen ja auch aus anderen Gesetzgebungsverfahren, dass der Referentenentwurf alleine erstmal nicht dem Vertrauensschutz bricht. Dann kam 20, der nächste Referentenentwurf, dann wurde es ja lange still. 21 hatten wir dann tatsächlich den ersten Gesetzesentwurf, sprich, da war ja auch das Steuerjahr 2020 schon abgeschlossen. Die Steuer ist ja dem Effekt schon dann zum 31.12. entstanden. Und das heißt, wir hatten ja wirklich den Gesetzesentwurf erst nach Entstehung der Steuer. Und Jens hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir hier bei 4K als Ziel haben, natürlich Resultat die Versagung des Betriebsausgabenabzugs, also eine belastende Wirkung des Steuerpflichtigen. Und jetzt muss ich ja für eine belastende Wirkung definitiv die unechte Rückwirkung haben, weil eine echte Rückwirkung ist ja einfach mal verfassungswidrig. Und das ist, ich würde mal sagen, auch wirklich mit Abstand der größte Kritikpunkt und der größte Streit hier. Und ich finde, es ist auch nicht ganz zu verstehen, warum der Gesetzgeber hier ran festhält an der Anwendung ab 2020. Vielleicht befürchtet er ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren von der EU. Aber ich sag mal, was man jetzt, oder der Gesetzgeber vertritt hier letztendlich die Auffassung, dass die Anwendung ab dem 1.1.2020 in Ordnung ist, weil der Vertrauensschutz bereits vorher zerstört sein sollte, dadurch, dass jedem bekannt sein müsste, dass die ATAD halt bis zum 31.12.19 hätte umgesetzt werden müssen und somit hier EU-Recht den nationalen Vertrauensschutz beseitigt. Und dann gibt es ja Stimmen in der Literatur, die letztendlich noch so ein bisschen sagen, naja, aber man muss ja auch wissen, wie der nationale Gesetzgeber dann plant die Umsetzung und wie er plant, diese Umsetzung auszugestalten. Und jetzt ist hier wirklich die spannende Frage und ich denke, da werden wir uns definitiv irgendwann dann mal vor Gericht auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob eventuell der Referentenentwurf im Zusammenhang mit der ATAD-Richtlinie bereits ausreicht, den Vertrauensschutz des Steuerpflichtigen zu zerstören.
Das glaube ich nicht.
Ich sehe das auch nicht so. Deswegen, also das wird eine echt spannende Frage.
Das ist in der Tat so. Also ich glaube mal zwei Sachen dazu. Das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass man auf den Referentenentwurf zurückgehen kann. Klar, denkbar ist alles. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht geht ja gerade in aktuellen Entscheidungen immer weiter zurück. Ja, und der letzte Stand ist ja, dass man die erste Befassung der Bundesregierung mit dem Gesetz sozusagen, dass das ein Datum sein kann, wo man wohl zurückgehen kann. Das finde ich ist schon, also kann man schon kritisch sehen, aber so ist halt, so sieht das Bundesverfassungsgericht. So, und deswegen wäre mein Gefühl, also den Referentenentwurf da ins Spiel zu bringen, das wird nicht reichen. Jetzt kann man sagen, den laden wir jetzt noch europarechtlich auf. Ja, das ist mal mindestens genauso gut wie die Bundesregierung, die sich damit beschäftigt hat. Das glaube ich nicht, und zwar aus folgendem Grund. Und wir hatten es ja schon gesagt, dass der Gesetzgeber ist ja am Ende deutlich über das hinausgegangen, was die Richtlinie vorgibt. Und wenn wir hier über Vertrauensschutz sprechen, wenn das überhaupt geht, also wenn man überhaupt durch eine Richtlinie Vertrauen zerstören kann, unterstellen wir das mal. Ja, ich würde das mal bezweifeln, aber unterstellen wir das mal. Dann kann doch die Richtlinie auch nur so Vertrauen zerstören, wie der Anwendungsbereich, soweit der Anwendungsbereich der Richtlinie reicht. Mit anderen Worten, ja, in gar keinem Fall die Einkommensteuerpflichtigen hier können irgendwie da Vertrauen zerstört haben, weil die gucken die Richtlinie und sagen, Körperschaftssteuer, ich bin Einkommensteuersubjekt, also die mussten ganz sicher nicht damit rechnen, dass hier der 4K in der Form kommt. Und der geht ja auch in anderen Passagen deutlich über das hinaus, was die Richtlinie vorgibt. Auch diese Frage, Korrespondenz zwischen diesen Ausgaben und Erträgen? Wie weit darf ich da eigentlich gehen? So, also da wäre mein Gefühl Mindeststandard. Also wenn man das überhaupt bejaht, dass eine Rückwirkung hier geht, dann ist sozusagen der Mindeststandard mal maximal auf das, was die Richtlinie vorgibt und nicht irgendein Referentenentwurf oder sonst wie. Und ungeachtet dessen wäre ich trotzdem kritisch, ja, und würde sagen, also weil man das eben in der Tat nicht voraussehen kann, wie der Gesetzgeber das am Ende umsetzen wird, ja, da letztlich das Vertrauen durch die Richtlinie zerstört anzusehen. Also das wären so meine Gedanken dazu.
Ja, damit haben wir auch den zeitlichen Anwendungsbereich jetzt abgehakt. Ich würde am liebsten schon direkt in die Fälle starten, aber mir ist noch aufgefallen, dass noch eine Sache da ist, die wert ist, vor die Klammer gezogen zu werden, und zwar das Verhältnis von 4K ESTG auch zu anderen Normen. Wir haben ja insbesondere mit der Zinsschranke in 4H, aber auch mit dem Betriebsausgabenabzug bei Sondervergütungen und auch der Lizenzschranke haben wir dann doch am Ende des Tages verschiedenste Instrumentarien an der Hand, um den Betriebsausgabenabzug zu verbieten. Und wie die ins Verhältnis zu setzen sind, dazu schweigt sich das Gesetz hin und aus. Und das würde mich interessieren, Alex, was dein Take dazu ist. Insbesondere, weil ja diese Normen letztlich nicht nur von der Voraussetzungsseite her unterschiedlich sind, sondern auch von der Rechtsfolgenseite, sodass es doch hier zentrale Bedeutung entwickeln kann, welche Norm anwendbar ist und ob sie sich gegenseitig überlappen oder ob sie sich gegenseitig ausschließen.
Genau, wenn man jetzt, genau, also erstmal guckt man ja so ein bisschen in dem 4K, finde ich da was? Habe ich da irgendwie eine Vorrangvorschrift oder ist da irgendein Verweis geregelt? Und da muss man leider feststellen, da hat der Gesetzgeber leider nicht für eine Rechtssicherheit gesorgt und entsprechende Regelungen verankert, was eigentlich zu begrüßen wäre, sodass man jetzt eigentlich nur an die ja, althergebrachten Grundsätze zurückgreifen kann, sprich ne, Lex Specialis, also eine vorrangige Spezialvorschrift oder Lex Posterior Derogat Lege Priori, also Anwendung des nachrangigen Gesetzes primär. Und wenn wir uns jetzt, nehmen wir ruhig mal die Zinsschranke, weil ich denke, das wird wahrscheinlich so ein bisschen auch der häufigste Fall sein, wo man in das Verhältnis kommt. Die Zinsschranke versagt ja den Betriebsausgabenabzug nicht total, sondern verschiebt den Betriebsausgabenabzug ja letztendlich nur in einen anderen Veranlagungszeitraum. Der 4K sieht ja aber einen endgültigen Untergang der Betriebsausgaben vor, sprich nicht nur oder hat nicht nur als Konsequenz ein temporäres Betriebsausgabenabzugsverbot. Deswegen finde ich, macht es hier an der Stelle eigentlich nur Sinn, dass der 4K der Zinsschranke vorgeht, weil wenn ich jetzt den 4K nachrangig anwenden würde, dann müsste ich ja beim 4H in zukünftigen Jahren immer schauen, was benutze ich von meinem Zinsvortrag und da nochmal 4K prüfen. Und das würde systematisch einen unheimlichen Aufwand resultieren und ich weiß gar nicht, wie man das dann hinterher noch umsetzen will. Und auch die OECD empfiehlt hier in ihrem BEPS-Bericht einen Vorrang der Hybrid-Mismatch-Regelung. Und ich sage mal, zumindest heißt es ja auch in der Gesetzesbegründung, dass in Auslegungsfragen man ruhig auf den BEPS-Bericht aus 2015 zurückgreifen kann. Und deswegen denke ich, wäre an der Stelle nur zu wünschen, dass die Finanzverwaltung dies auch so sieht und eventuell zukünftig in dem BMF-Schreiben auch klarstellt.
Genau, aber zu erwarten ist das, glaube ich, dass man sozusagen den 4K ganz an die Front schiebt, weil das ja die weitreichendste Vorschrift ist und dann sagt, was dann noch übrig bleibt, das machen wir mit dem Rest kaputt. Also das glaube ich auch, dass das so sein wird am Ende. Ja. Und die andere Frage ist natürlich, inwieweit das sozusagen in andere Vorschriften noch hineingelesen werden muss. Also wie zum Beispiel in der Zurechnungsbesteuerung. Ich habe hier gerade mal parallel zu unserem Gespräch geschaut. Sozusagen, ich hatte jetzt nicht den letzten Stand, den zweiten Referentenentwurf. Da war zum Beispiel in der Zurechnungsbesteuerung die FLK jetzt noch nicht erwähnt im 10 Absatz 3. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt im letzten Stand war, aber wenn das so ist, dann hat man sozusagen natürlich auch das Thema dann sozusagen in die Hinzurechnungsbesteuerung reintransportiert, was ja ganz witzig wäre, ja. Also nicht witzig, aber ich glaube, ein ziemlicher Tort, ja.
Klar. Ich finde, genau, wenn man jetzt mal 4i nimmt oder 4j, da würde ich einfach sagen, 4i und 4j sind viel enger gefasst und deswegen müssten die da wahrscheinlich dann dem 4k letztendlich vorgehen, was auch systematisch einfach Sinn macht.
Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also die, ich meine, der 4K, der hat ja nun auch ziemlich spezielle Voraussetzungen, insbesondere in seinen sachlichen Voraussetzungen, wenn ich jetzt nur an die ziemlich präzise Umschreibung des hybriden Elements denke, das steht letztlich dem 4i mit seiner Beschreibung der Sonderbetriebsausgaben oder dem 4j mit seinen Regeln zum Präferenzregime und Lizenzboxen eigentlich nichts nach an sachlicher Spezialität, nur eben in etwas anders gelagerten Fällen. Mag vielleicht bei der Zinsschranke ein bisschen anders sein, die ja eher so formulistisch und abstrakter arbeitet. Aber zumindest bei den anderen beiden Normen hätte ich große Bedenken, ob man hier mit der Spezialität wirklich weiterkommt. Vielleicht muss man das auch wertungsmäßig entscheiden, in welche Richtung der Sachverhalt eher geht. Klar wäre mir eigentlich, dass man hier aber die Normen, ja auch inklusive der Zinsschranke, dass man die eigentlich wechselseitig exklusiv irgendwie voneinander abgrenzen muss. Denn dazu sind Rechtsfolgen und auch Voraussetzungen, insbesondere die Rückausnahmen, doch zu
unterschiedlich. Ja, aber wenn sie greift, das ist natürlich schon die interessante Frage, und die geht dann vielleicht nicht so weit wie der 4K, ja, ob nicht dann trotzdem der 4K weiter drüber liegt. Das ist doch die entscheidende Frage. Also ich meine, der Alex versucht ja gerade hier juristisch sauber irgendwie da ein Konkurrenzverhältnis herzustellen. Und da bin ich halt nicht so sicher. Das haben wir ja schon häufiger erlebt, ja auch zum Beispiel bei Regelungen, Missbrauchsbekämpfungsvorschriften oder Subject-to-Tax-Klauseln oder irgendwas in DBA, ja, oder LOB-Clauses, wo dann die Verwaltung sagt, ja, wen interessiert es eigentlich? Da gibt es kein Konkurrenzverhältnis, sondern das, was am weitesten ist, das ist am Ende das, wo es zieht. Ja. Und da, auch wenn das jetzt nicht juristisch sauber ist, aber ich glaube, man muss sich darauf einstellen als Steuerpflichtiger, dass das Ergebnis sein wird. Ja.
Ich fand einen Punkt in der Literatur noch ganz interessant. Da hat nämlich mal auch einer 4K ins Verhältnis zu 138 DAO gesetzt und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt so eine strukturierte Gestaltung habe, die eigentlich meldepflichtig ist, aber der 4K Anwendung findet und diesen steuerlichen Vorteil ja eigentlich komplett wieder kaputt macht, dann müsste ich eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass ich dann keine Meldepflicht mehr habe. Auch das glaube ich nicht.
Ja, dann lassen wir den Teil vor der Klammer jetzt hinter uns, starten endlich in den materiellen Teil, gehen die einzelnen Absätze durch, die Fälle, die dem Gesetzgeber vor Augen standen, starten mit Absatz 1, Alex. Und ich denke, was wir tun sollten, ist, dass ich auch zu den einzelnen Absätzen oder irgendjemand anderes auch den Gesetzeswortlaut mal vorliest, weil man das wahrscheinlich anders auf der Tonspur kaum hinbekommen wird, weil das doch einfach zu komplex ist. Also Alex, ich würde dich bitten, doch mit Absatz 1 zu starten.
Genau, 4K Absatz 1 befasst sich letztendlich mit den Betriebsausgabenabzug bei hybriden Finanzinstrumenten oder auch bei hybriden Gesellschaften oder bei einer, ich sag mal, unterschiedlichen oder einer hybriden Zuordnung eines Finanzinstruments. Sprich, da muss nicht das Finanzinstrument hybrid sein, sondern der Steuerpflichtige oder das Steuersubjekt. Wenn wir jetzt uns mal den 4K Absatz 1 angucken, und ich denke, wenn du da einfach einmal den ersten Satz liest, dann wird das auch schon deutlich, dass wir hier über eine Deduction-No-Inclusion-Besteuerungsinkongruenz sprechen, sprich einen Aufwand, dem kein korrespondierender Ertrag gegenübersteht. Aber ich denke, das wird deutlich, wenn du einmal da am besten genau dem Wortlaut
absolut zitierst. 4K Absatz 1 liest: Aufwendungen für die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Übertragung von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als sie den Aufwendungen entsprechenden Erträge aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung des Kapitalvermögens, das ist das hybride Element, nicht oder niedriger als bei dem deutschen Recht entsprechender Qualifikation oder Zurechnung besteuert werden.
Genau, könnte man ein Beispiel machen, das ist glaube ich, der sozusagen Ausgangsklassiker.
Klar, das ist ein einfacher Fall, der dahinter steht, sofort verständlich. Deutsche GmbH zahlt Zins für ein Darlehen an ein nahestehendes Unternehmen im Ausland. Und aufgrund einer abweichenden Qualifikation dieses Darlehens im Ausland, die nämlich sagen, das ist eigentlich Eigenkapital, wenden die eine Vorschrift zum Beispiel vergleichbar unseres 8b an und sagen, naja, die Einnahmen auf der anderen Seite, die sind eben zu 95% oder ganz oder ein bisschen weniger, jedenfalls mal steuerfrei, sodass wir hier einen Abzug in Deutschland haben und eine No-Inclusion-Situation im Ausland.
Genau, so ist das in der Tat. Genau, das wäre der Klassiker. Und wobei ich da sogar sagen würde, nicht unbedingt niedrig besteuert, sondern wahrscheinlich eventuell ja sogar eine Nichtbesteuerung, weil ich als Ausland vielleicht einfach sagen würde, ich habe nur eine Rückzahlung von Eigenkapital und das ist bei mir schon eventuell gar kein Ertrag. Ich finde, spannend wäre es auch, oder spannend wird die Vorschrift insbesondere dann, wenn die ausländische Muttergesellschaft eventuell noch eine hybride Gesellschaft ist. Und ich bei der ausländischen Muttergesellschaft, wenn ich jetzt auch mal an das BMF-Schreiben denke, eventuell keine klare, direkte Einordnung habe, als was diese ausländische Gesellschaft aus deutscher Sicht qualifiziert. Weil dann heißt es ja, wie du ja gerade vorgelesen hattest, dass aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden Zuordnung eine Niedrigbesteuerung vorliegt. Und das heißt, ich muss ja immer erstmal prüfen, welche Besteuerung hätte ich denn aus deutscher Sicht? Und gerade bei Kapitalvermögen kann es ja durchaus einen Unterschied machen, oder macht es ja durchaus einen Unterschied, ob wir hier in die Kapitalertragssteuer kommen oder ob wir eventuell in der Körperschaftssteuer landen, je nachdem, wer der Empfänger dieser Erträge ist. Und dann müsste ich natürlich erstmal den Empfänger aus deutscher Sicht einem Rechtsformvergleich unterziehen, dann gucken, okay, wird das wirklich der Gesellschaft zugeordnet oder eventuell den dahinterstehenden Gesellschaftern, dann sind das ne, natürliche Personen oder Kapitalgesellschaften, was wäre der deutsche Steuersatz, dann gucken, wie wird es im Ausland tatsächlich besteuert und dann im Vergleich ziehen und dann die Frage, habe ich eine Niedrigbesteuerung und wenn ja, dann ist ja auch nur insoweit der Betriebsausgabenabzug zu versagen. Also hier dann nicht komplett, sondern dann muss ich auch noch als letzten Schritt eine Verhältnisrechnung aufmachen.
Völlig verrückt ist das, wenn ihr mich fragt.
Und ich finde, einfach daran wird schon deutlich, wie, ich würde mal sagen, wie unpraktikabel diese Vorschrift hinterher in der Praxis sein wird. Weil normalerweise, ich sag mal, okay, wenn ich jetzt regelmäßig Dividenden oder so ausschütte, dann habe ich einen Rechtsformvergleich wahrscheinlich schon gemacht, ne, weil ich mir eventuell eine Freistellungsbescheinigung hole mit dem Ausland. Aber wenn das jetzt mal nicht der Fall ist oder ich jetzt keine nahestehende Person habe, sondern eventuell eine strukturierte Gestaltung, dann dürfte das sehr schwer sein, weil wenn ich ja nicht mal mit der Gesellschaft verbunden bin, wie soll ich denn einen Rechtsformvergleich machen, wenn ich vielleicht nicht mal den Gesellschaftsvertrag dieser ausländischen Gesellschaft kriege? Was nehme ich denn dann an? Ist es eine Personengesellschaft? Ist es eine Kapitalgesellschaft? Wie finde ich raus, wie ist diese Gesellschaft ausgestaltet?
Ja, guter Punkt.
Ja, alles klar. Dann lasst uns den Absatz 1 auch hinter uns lassen. Hier also hybride Gestaltung in Bezug auf die Nutzung oder Übertragung von Kapitalvermögen. Und dann würde ich denken, Alex, schwenken wir um auf Absatz 2, der ja einen deutlich allgemeineren Anwendungsbereich hat.
Absatz 2 ist, würde ich mal sagen, ähnlich aufgebaut wie Absatz 1. Voranstellen würde ich hier schon mal direkt, dass Absatz 2 keine niedrigere Besteuerung als Tatbestandsmerkmal hat, was sehr zu begrüßen ist, sondern wirklich nur die Deduction No Inclusion, also sprich keine oder eine Nichtberücksichtigung beim Empfänger. Und zwar erweitert Absatz 2 insofern den Anwendungsbereich des Absatzes 1, dass ich hier nicht nur auf Kapitalvermögen schaue, sondern grundsätzlich jede Betriebsausgabe überprüfe, ob ihr ein korrespondierender Ertrag im Ausland gegenübersteht. Und da stellt sich ja schon mal die Frage, was ist denn mit Betriebsausgabe gemeint? Ich denke, jeder kann sich da klassische Sachen vorstellen, wo ich einfach zum Beispiel eine Dienstleistung bezahle und der ausländische Empfänger eventuell die Muttergesellschaft besteuert dies dann. Aber hier sind auch sehr spannende Sachen unter dem Ausgabenbegriff gefasst, zumindest nach der Gesetzesbegründung, weil im Gesetz selber finden wir keine Definition. Und so wird dort auch von Aufwendungen im Zusammenhang zum Beispiel mit AFA geredet. Was ich finde, was sehr überrascht, weil bei AFA fragt man sich ja direkt, welcher korrespondierende Ertrag soll dem Ganzen gegenüberstehen. Und man könnte ja zum einen eventuell denken, angenommen, ich habe jetzt eine Maschine, die ich nutze, da habe ich AFA und ich generiere mit der Maschine Umsätze. Ist das der Ertrag, der AFA gegenübersteht? Nein. Würde ich mal auch eher sagen, nein. Sondern dann bleibt ja eigentlich nur die Sache, wenn ich in dem Moment, wo ich die Maschine kaufe, hat der Verkäufer ja einen Ertrag. Genau, eventuell. Und dann müsste ich ja wahrscheinlich dann im Rahmen der AFA, wenn man das einfach mal konsequenterweise durchdenkt, sagen, okay, der Verkäufer hat einen Ertrag und versteuert der denn diesen Ertrag aus dem Verkauf in dem Moment? Aber dann stellt sich die Frage, was ist denn in den Sachen, wo ich eventuell zu Buchwert verkaufe? Oder die Maschine hat beim anderen einen Defekt, ist noch zu Buchwerten in der Bilanz und da entsteht gar kein Ertrag im Rahmen des Verkaufs oder eventuell sogar ein Verlust. Aber der Käufer aktiviert ja trotzdem ein nutzbares Wirtschaftsgut, das er dann über den Zeitraum abzuschreiben hat. Und dann ließe ja eigentlich nur als Schluss zu, wenn da kein Ertrag stünde, müsste ein Betriebsausgabenabzug im Inland zu versagen sein, was einfach ein Störgefühl in mir weckt.
Nee, ich stimme zu, weil das im Grunde, das, glaube ich, den Bogen sehr, sehr, sehr weit zieht. Ja? Und ich glaube, einfach ist es tatsächlich, ja, wenn ich irgendwie Mutter, Tochter habe und die Tochter verkauft irgendwie etwas an die Mutter, ja, und dann letztlich wird das nicht besteuert, zum Beispiel auf eine Inkongruenz, ja, so beispielsweise, das ist dann eine reine Betriebsstätte aus deutscher Sicht, CAPGES, ja, da kann man, da, ich glaube, das ist noch einfach zu sagen, habe ich da einen Ertrag, der versteuert wird, aber ich gebe dir recht, was ist zum Beispiel, wenn dasselbe Wirtschaftsgut ausgeschüttet würde, ja, also ich mache eine Sachausschüttung der Maschine an die Mutter, ja, und jetzt findet halt eben auf der Ebene keine Besteuerung statt, ja, weil eben aus ausländischem Recht sozusagen dieser Rechtsträger gar nicht existiert, ja, und dann findet die Besteuerung nicht statt. Was ist das dann eigentlich? Ja, also da gibt es so in der Tat viele Fragen. Und was ist, wenn aus deutscher Sicht das tatsächlich aber eine Kapitalgesellschaft ist und Deutschland jetzt eben diese Sachdividende nach 8b freistellt, ja? Ist das dann, und dann habe ich sozusagen die Besteuerung nach hier 5%, also wir stellen ja faktisch nur zu 95% frei und 5% werden als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben besteuert. Was ist das eigentlich? Habe ich jetzt trotzdem eine Besteuerung dieser Sachausschüttung? Also sozusagen die Frage, ist der AFA, sind der Erträge gegenüber, die eben nicht besteuert wurden? Da könnte man jetzt gut sagen, zum Beispiel so eine Sachausschüttung, ist doch besteuert worden, sogar in Deutschland. Ja, und zwar in Höhe mal jedenfalls von 5%. Was ist, wenn die Sachausschüttung auf deutscher Ebene der Zurechnungsbesteuerung unterliegen würde, ja, weil sie eben nicht besteuert wurde im Ausland? Dann wären wir, glaube ich, auf der ganz sicheren Seite und würden sagen, also klar ist das besteuert worden, jedenfalls mal in Deutschland. Ja. Also ich glaube, so das sind so, glaube ich, die Dinge, die da, und in der Tat, das zeigt eben die Diskussion hier, wie weit man diesen Bogen spannt gerade, ja.
Was vielleicht vorhin bei mir ganz eingangs nicht ganz klar geworden ist, nur nochmal, damit das auch für die Zuhörer hier an dieser Stelle klar ist, 4K verlangt ja immer ein hybrides Element und jetzt haben wir von Aufwendungen gesprochen, die einer Ertrag nicht gegenüberstehen. Wo ist denn hier das hybride Element? Also ich brauche hier ein hybriden Element, oder das hybride Element ist im Prinzip in unserem Beispielsfall dann die deutsche Gesellschaft, die mit ihrem Anteilseigner eine Leistungsbeziehung hat. Und warum ist sie dann ein hybrides Element? Weil wir eventuell aus deutscher Sicht eine GmbH haben, klassisch eine Kapitalgesellschaft, und das Ausland klassifiziert die GmbH aber eventuell als Personengesellschaft. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Check-the-Box-Verfahren in den USA, ganz klassisch. Da habe ich ja natürlich auch für ausländische Gesellschaften ein Wahlrecht, wie ich sie steuerlich einordne. Das heißt, insbesondere US-Strukturen, Inbound-Strukturen könnten oder sollten sich hier mit beschäftigen und das Ganze einmal näher untersuchen, weil hier einfach häufig, einfach aufgrund des amerikanischen Rechtssystems häufig hybride Rechtsträger in so einer Struktur vorliegen.
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, im Grunde so dieses Aufwendung und Erträge, dass sich da gegenübersteht, das verlangt aus meiner Sicht jedenfalls schon irgendwo einen gewissen Leistungsaustausch, ja, wie so eine Dienstleistung oder dergleichen, ja, weil man kann sich ja irgendwann noch Fälle vorstellen. Ich stelle mir vor, da wird ein Transfer Pricing Adjustment durchgeführt in einer Gesellschaft. Ja, zum Beispiel in einer deutschen Gesellschaft, die ist irgendwie lohnfertiger und die ist irgendwie so eingestellt worden, dass sie aufgrund einer bestimmten Kapazität Cost plus 5 abliefert und jetzt sozusagen hat sie höhere Kapazität. Ja, so, das führt ja dazu, dass sich die Fixkosten anders verteilen. Und dann sagt natürlich der Entrepreneur, also gib mal her, du hast ein bisschen zu viel verdient. Und dann kann man sich auch fragen, wenn beim Entrepreneur zum Beispiel jetzt keine Besteuerung stattfindet, weil das ein Hybrid ist oder warum auch immer, ist sozusagen dieses Transfer Pricing Adjustment ein Thema. Und auch da würde ich sagen, ist es nicht, ja, weil das ist keine Betriebsausgabe. Ja, wenn dann überhaupt ist das eine Erlösminderung. Jedenfalls ist das aber etwas, was in der Sache nichts mit Betriebsausgaben in dem Sinne zusammenhängt, sondern mit einer Zuordnung der Besteuerungsrechte, ja, die im Grunde auch ohne Hybrid hinten oder vorne nicht stattgefunden hätte, wenn ich zum Beispiel den Lohnfertiger von Anfang an richtig eingestellt hätte, ja, wenn ich im Grunde die Kapazitäten vorhergesehen hätte, dann hätte es ja letztlich dieses Adjustment nie gegeben. Also, ja, also ich glaube sozusagen auch diese hypothetische Betrachtung, glaube ich, ist da auch nochmal wichtig, ja, und auch diese Leistungsbeziehung.
Und ich denke, in dem Zusammenhang ist halt auch nochmal besonders die Rückausnahme, ne, zu erwähnen, die ganz am Ende des Absatzes 2 steht. Weil da heißt es ja, Satz 1 gilt nicht, soweit den Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im Inland als auch nachweislich in dem Staat des Gläubigers, jetzt überspringe ich mal, weil das so ein bisschen einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Und das heißt ja, ich gucke mir zwar für die Anwendung des Satzes 1 erstmal die konkrete Leistungsbeziehung an und schaue, ob den Aufwendungen Erträge gegenüberstehen. Aber selbst wenn ich da eine Besteuerungsinkongruenz hätte, kann ich eventuell trotzdem zu einem inländischen Betriebsausgabenabzug kommen, sofern ich andere Erträge habe, die sowohl im Inland als auch im Ausland bei dem Gläubiger, also sprich, muss dann auch derselbe Gläubiger sein, einer Besteuerung unterliegen. Und dann, was ist eine tatsächliche Besteuerung? Da lässt auch zumindest das Gesetz ein Fragezeichen. Und wenn man dann mal noch sich die Gesetzesbegründung ansieht, wird hier tatsächliche Besteuerung halt einmal die normale Besteuerung letztendlich genannt, aber auch, wie du auch schon sagtest, Jens, die Hinzurechnungsbesteuerung, aber wohl auch hier die Verrechnung mit negativen Einkünften beim Gläubiger. Mhm. Also auch dann soll eine Berücksichtigung im Rahmen der Besteuerung letztendlich vorliegen oder eine tatsächliche Besteuerung, um hier beim Wortlaut des Gesetzes zu
bleiben. Was ja wichtig ist. Mhm.
Ja, da müssten wir eigentlich zu Absatz 3 kommen. Ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit werden wir das nur ganz kurz machen. Ist auch nicht so übertrieben relevant. Hat auch eine Deduction-No-Inclusion-Situation vor Augen, der Absatz 3. Nur, dass es hier darauf ankommt, dass die Erträge deshalb beim Empfänger nicht besteuert werden, weil eben die Erträge bei diesem steuerlich anderweitig zugeordnet oder zugerechnet werden als nach deutschem Recht. Also wir gucken jetzt hier nicht auf die steuerliche Einordnung des Zahlenden, sondern auf die steuerliche Einordnung des Empfängers. Gut, lass uns lieber Absatz 4 besprechen, der ja einen völlig anderen Sachverhalt regeln will, nämlich eine Double-Deduction-Situation, Alex.
Genau, Götz, du hast ja schon gesagt, ne, die Double Deduction, also Paragraph 4, K Absatz 4, versagt letztendlich den Betriebsausgabenabzug, soweit Aufwendungen auch in einem anderen Staat berücksichtigt wurden, also Fälle einer doppelten Berücksichtigung. Und auch hier wäre ja ein klassisches Beispiel. Ich habe eine Muttergesellschaft und ich habe eine deutsche GmbH, die aber auch aus dem Ausland als Personengesellschaft klassifiziert und damit letztendlich das Ergebnis der deutschen Gesellschaft, auch der ausländischen Gesellschaft zugerechnet wird. Und jetzt muss man mal sagen, ich habe dann keine Freistellungsmethode, weil sonst hätte ich ja keine Berücksichtigung eventuell im Ausland, sondern ich hätte die Anrechnungsmethode oder ich habe eventuell gar kein DBA. Und soweit ich dann im Inland Betriebsausgaben habe, und das müssen dann nicht mal Betriebsausgaben sein mit meiner Muttergesellschaft, sondern ich kann einfach im Inland Personalaufwand haben. Ganz klassisch, weil ich produziere was, habe meinen Personalaufwand, den kann ich abziehen. Und weil das Ausland sagt, ich habe eine Personengesellschaft, Ergebnis wandert eventuell hoch, macht das Ausland diesen gleichen Personalaufwand auch geltend im Rahmen seiner Besteuerung. Und dann hätte ich schon eine Double Deduction.
Ja, absolut, Alex. Das hast du, glaube ich, gut rausgearbeitet. Das soll dann vermutlich an der Stelle auch genügen. Ich würde noch den Hinweis hinzufügen, dass auch der Absatz 4 so eine Rückausnahme hat, wie wir sie bei Absatz 2 schon besprochen hat, dass eben der Abzug dann nicht verboten wird, wenn ihm Erträge gegenüberstehen, die im Inland und im Ausland tatsächlich besteuert werden, also wenn eigentlich die korrespondierenden Erträge doppelt erfasst werden. Das wird man so ähnlich auslegen wie in Absatz 2. Jetzt sollten wir aber schnell schwenken auf den Absatz 5, denn das ist der, der eigentlich am skurrilsten ist. Geht ja hier um die importierten Besteuerungsinkongruenzen. Also da findet der Tatbestand wirklich seine Meisterschaft, was die Weite angeht, wo man sich fast so fragt, was hat Deutschland eigentlich noch damit zu tun, ja? Aber das müsstest du wahrscheinlich einmal genauer erklären, wie das funktioniert, denn das ist auch weniger eingängig als der Absatz 4.
Ja, also genau, 4K Absatz 5 ist, würde ich sagen, mit Abstand die schwierigste zu verstehende Norm. Und hier geht es, genau wie schon gesagt, um importierte Besteuerungsinkongruenzen. Ich denke, am besten versteht man das wirklich an einem Beispiel, ja, wo man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und zwar nehmen wir an, ich habe eine Muttergesellschaft, die gibt meiner Tochtergesellschaft ein Darlehen. Angenommen, die Muttergesellschaft sitzt jetzt in den Niederlanden und die Tochtergesellschaft in Luxemburg. Und die Muttergesellschaft sieht dieses Darlehen als Eigenkapital, was sie der luxemburgischen Tochtergesellschaft gibt. Und die Luxemburger sagen aber, das ist Fremdkapital. Sodass ich hier erstmal eine Besteuerungsinkongruenz eigentlich habe zwischen den Niederlanden und Luxemburg, weil ich habe in Luxemburg einen Aufwand für das Darlehen, der aber keinem Ertrag in den Niederlanden gegenübersteht. So, und wann jetzt 4K Absatz 5 kommt dann ins Spiel, wenn jetzt die luxemburgische Gesellschaft ihrer zum Beispiel deutschen Tochtergesellschaft wiederum dieses Darlehen weitergibt. Und die kann das auch ganz klassisch als Fremdkapitaldarlehen weitergeben, sprich sowohl Luxemburg als auch Deutschland sagen, okay, wir haben hier einen Fremdkapitalcharakter, sprich ich habe in Deutschland einen Zinsabzug, in Luxemburg wird auch der Zinsertrag besteuert und eigentlich, sage ich erstmal aus deutscher Sicht, zwischen den beiden besteht ja kein hybrides Element. Mhm. Und dann sagt der 4K Absatz 5, okay, zwischen dir besteht zwar kein Instrument, aber ich muss eigentlich die komplette Kette durchgucken und schaue mir an, okay, woher kriegt die luxemburgische Gesellschaft die Mittel, um mir dieses Darlehen zu gewähren. Und wenn diese luxemburgische Gesellschaft dieses Darlehen ja einfach nur weitergibt und dann sagt quasi der deutsche Gesetzgeber oder der 4K Absatz 5, was ja auch Ausfluss der ATAT ist, dass wenn diese Besteuerungsinkongruenz, die zwischen Luxemburg und Niederlanden besteht, nicht durch die Niederlande und nicht durch Luxemburg beseitigt wird, dass dann Deutschland verpflichtet wird, diese Besteuerungsinkongruenz zu beseitigen, indem Deutschland den Betriebsausgabenabzug hier verwehrt.
Ja, ich hoffe, jetzt ist neu, sind noch alle da. Genau. Ich glaube jetzt. Ja, genau. Bin gespannt, wie viel. Das zeigt im Grunde, deine Ausführungen zeigen ja im Grunde, wie krank das Ganze ist, also diese Vorschrift. Aber man könnte ja versuchen, noch so, sehe ich mal. Ich glaube, das Beispiel macht das veranschaulicht das ziemlich gut, ja. Aber wenn man im Grunde mal versucht, das so ein bisschen systematisch herunterzubrechen. Man hat natürlich erstmal den Betriebsausgabenabzug irgendwo in Deutschland, den man versagen will. Ja? Und dem stehen Erträge gegenüber. Und in den anderen Vorschriften geht es ja immer darum, naja, ist der Ertrag besteuert oder nicht besteuert oder niedriger besteuert und ist das Ergebnis eines Hybrid? Ja? Und da hast du zu Recht gesagt, so in dieser Absatz 5 Vorschrift ist das eben so, dass eben dieser Ertrag gerade nicht erstmal im Ausgangspunkt irgendwie hybridisiert ist oder so. Der ist total unverdächtig. Ja. Und dann kommt es ja, dass sozusagen bei diesem Rechtsträger, da wo der Ertrag ist, ja, da gucken wir jetzt noch einen Schritt weiter und sagen wir, hat der vielleicht auch irgendwie Aufwendung, dieser Rechtsträger, der irgendwie aus so einem hybriden Kram kommt? Ja, und wenn das der Fall ist, also mal an, so wie du es gerade gesagt hast in dem Beispiel, ja, also der Ertrag geht wieder weg, ja, bei dem anderen Rechtsträger, weil der Aufwendung hat, die irgendwie 4K-mäßig hybrid scheußlich sind, dann ist in Deutschland der Betriebsausgabenabzug zu versagen. Ich glaube, so ist die Logik, ja. Und das ist total interessant, also in dem Beispiel jetzt, wie der Gesetzgeber am Anfang überlegt hat, das in den Griff zu bekommen. Ja, am Anfang, in den ersten Gesetzesfassungen, hat er dann gesagt, naja, dieser andere Rechtsträger, über den wir sprechen, der eben diese Erträge hat, die erstmal unverdächtig sind, wie finden wir eigentlich heraus, ob diese Aufwendungen jetzt irgendwie schrecklich sind oder nicht? Und dann hat man gesagt, naja, wenn dieser andere Rechtsträger irgendwie fiktiv eine deutsche Gesellschaft wäre, was wäre dann? Und gedacht hat man sich natürlich, wenn der fiktiv ein deutscher Rechtsträger ist, dann muss ich ja auch den 4K anwenden und dann gucke ich mal, was passiert. Allerdings passiert natürlich, wenn das ein unbeschränkt steuerpflichtiger Rechtsträger fiktiv ist, passieren noch viele andere Dinge, die man wahrscheinlich nicht so im Blick hatte, sodass jetzt in der endgültigen Fassung man davon abgewichen ist und man gesagt hat, nee, wir machen aus dem anderen ausländischen Rechtsträger keine fiktive deutsche Gesellschaft, sondern wir exportieren den 4K. Ja, sozusagen, um den Import in den Griff zu bekommen, exportieren wir den 4K ins Ausland. Und dann bei der ausländischen Gesellschaft tun wir so, als gäbe es in dessen Steuerrecht irgendwie den 4K. Ja, und wenn dann sozusagen nach 4K ausländischer Fassung diese Aufwendungen, die diesen unverdächtigen Erträgen gegenüberstehen, ganz, ganz scheußlich sind und nicht abzugsfähig sind wegen 4K, und zwar bei Subsumption ausschließlich aus dem ausländischen Rechts. Also wir sind jetzt sozusagen nicht mehr im deutschen Recht. Dann ist der Aufwand in Deutschland zu versagen. So ist doch, oder Alex, ungefähr?
So ist das, genau. Präzise formuliert und einfach ein Wahnsinn, wo man sich auch fragt, okay, wie kriege ich sowas raus? Weil um zur Anwendung dieser Norm zu kommen, muss ich ja als deutscher Steuerpflichtiger am Ende der Kette stehen. Und wie kriege ich raus, oder nee, weil ich habe ja kein Anspruchsrecht, ich habe nicht mal eine Gesellschafterstellung, wo ich irgendwelche Informationen verlangen kann. Und wie kriege ich raus, ob das der Fall ist? Jetzt,
naja, dafür bist du Konzern und kannst dann in die Tiefe gucken, aber natürlich ist das der reine Wahnsinn. Genau. Und vor allem muss man ja sagen, wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, ich meine, in deinem Beispiel war das ja so, dass es eben zwischen diesen unterschiedlichen Leistungsbeziehungen echte Verknüpfung gab. Also sozusagen, da war ja dazwischen eine Causa gesetzt, ja, sodass man sagt, okay, dieser Ertrag, den wir da im Ausland haben, ja, dem sollen ja dann wieder irgendwelche Aufwendungen gegenüberstehen, da gab es ja eine Beziehung. Aber wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, dann sagt die, das kann alles Mögliche sein, das kann auch maximal weit sein. Ja, also da muss es, das muss im Grunde nicht aufeinander beruhen, da bedarf es keine Kausalität oder irgendwie sowas, so ist mein Verständnis jedenfalls, sondern das ist maximal weit. Das kann jede Aufwendung hybride sein, die dann irgendwie da am Ende dazu führt, dass der Ertrag verschwindet. Also so ist mein Verständnis jedenfalls nach der Gesetzesbegründung. Ja,
ja, das ist so, Jens. Also das muss kein wirtschaftlicher Zusammenhang sein, auch was mal existierte, die betragsmäßige Verkettung, also dass die Beträge sich entsprechen, ist nicht mehr da. Und dann kann das tatsächlich alles sein. Und das kann wirklich problematisch werden, hier noch den Konnex zu finden.
Mhm. Ja, und Ich finde, was auch recht spannend ist in dem Zusammenhang, jetzt kann man ja sagen, okay, das gewählte Beispiel, was ich genommen habe, das sind alles EU-Gesellschaften, da kann ich ja davon ausgehen, dass die alle dem 4K entsprechend derartig umgesetzt haben und ich wahrscheinlich in Deutschland kein Problem habe. So dürfte es auch häufig der Fall sein. Jetzt wird es aber spannend in dem Moment, wo ich sagen muss, Deutschland hat den Aufwandsbegriff, dadurch, dass sie die AFA mit einbezogen haben, zum Teil weiter gefasst als andere Länder. Und was ist denn dann, wenn ich AFA hier habe und ich irgendwo zu dem Ergebnis komme, ich habe eine Besteuerung, eine importierte Besteuerungsinkongruenz über AFA und das Ausland versagt das nämlich nicht, weil die sagen, AFA ist für mich kein Aufwand im Sinne des 4K.
Das im Grunde, sagst du sozusagen, so ein Verkauf zum Beispiel von irgendeiner Maschine durch die Kette oder so. Und in der Tat, bei uns sozusagen habe ich die AFA, dann möchte ich da den Ertrag, okay, und den Ertrag da haben. Und dann wird das nicht besteuert. Okay, verstanden. Ja, es stimmt.
Ja, tatsächlich guter Gedanke, den ich aber trotzdem jetzt abwürgen werde, weil wir einfach schon so spät sind. Trotzdem, Alex, wollte ich dir nochmal die Gelegenheit bieten, nochmal zu letzten Punkten Stellung zu nehmen und aufzuräumen. Ich habe aus dem Vorgespräch noch so in Erinnerung, dass du was zu Nachweisen sagen wolltest. Wie laufen die hier? Das könnten wir noch erwähnen und dann machen wir Schluss.
Genau, Götz, wo du auch sagst, Nachweis. Was ja sehr spannend ist in dem Zusammenhang, ist dann auch, wie sind hier eigentlich die Nachweispflichten und eventuell eine Beweisvorsorge geregelt? Weil wenn ich im 4K selber, habe ich zumindest immer nur die Beweispflicht, wenn ich in die Rückausnahme möchte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit muss ich denn beweisen, dass ich auch schon den Abzug habe? Und wenn man sich mal im Vorfeld bei verschiedenen Veranstaltungen auch mal Vertreter der Finanzverwaltung gehört hat, berufen die sich immer darauf, naja, ich muss eine richtige Steuererklärung abgeben. Und daher muss ich eigentlich mal maximal die Sachen ermitteln. Und deswegen würde den Steuerpflichtigen dadurch schon die Beweislast für einen Betriebsausgabenabzug im Inland treffen. Und das sehe ich ein bisschen anders, weil klar, ich muss nach bestem Gewissen meine Steuererklärung erstellen, auch mich bemühen, ne, natürlich alle tatbestandsrelevanten Sachverhalte zu ermitteln. Aber das ist für mich noch nicht die konkrete Beweislast, sondern ich habe ja hier eine Vorschrift, die zu Ungunsten des Steuerpflichtigen wirkt. Und wenn die Finanzverwaltung diese dann im Rahmen einer Betriebsprüfung anwenden möchte, würde ich immer eher die Beweislast beim Betriebsprüfer sehen, dass er mir nachweisen muss, dass ich auch wirklich hier eine Besteuerungsinkongruenz habe und erst dann komme ich zu einer Versagung des
Betriebsausgabens. Tatsächlich ein guter Gedanke, aber es ist natürlich auch ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, wenn man so bedenkt, wie die Finanzverwaltung gerade in missbrauchsgeneigten Fällen auch immer im Grunde genommen schnell den Missbrauch annimmt und dann darauf baut, dass der Steuerpflichtige den Gegenbeweis führen muss, ja.
Und was ich vielleicht mal ergänzend, was man hier ja auch noch sagen kann, ist dann ja auch die Frage, wie sehen solche Nachweise auch aus? Weil auch der 4K sagt ja nichts dazu. Inwieweit muss ich Nachweise erbringen? Und dann habe ich einfach mal überlegt, okay, was gibt es denn für andere Fälle, wo ich eventuell mal eine tatsächliche Besteuerung nachweisen muss? Und da fallen mir dann klassisch APA- oder MAP-Verfahren ein, wo ich ja auch im internationalen Kontext dann über einen APA-Bericht eventuell nachweisen muss, dass das Ausland die Sachen entsprechend umgesetzt hat. Und deswegen würde ich dann mal analog sagen, kann auch hier dann die ausländische Steuererklärung und der ausländische Steuerbescheid eventuell als Nachweis dienen oder sollte als Nachweis ausreichend sein. Die Frage ist dann immer nur, okay, wie demonstriere ich denn dann einem deutschen Finanzbeamten, dass jetzt dieser eine Betrag auch wirklich in der Steuererklärung berücksichtigt ist und auch Eingang in den ausländischen Steuerbescheid gefunden
hat. Ja, Alex, dann würde ich sagen, ist das das Schlusswort. Passt ja eigentlich ganz gut, dass wir hier auch mit etwas enden, was natürlich das ganz große Problem der Norm ist, nämlich die praktische Anwendbarkeit. Vielen Dank dir, dass du das uns hier so durchgeführt hast. Das war wirklich sehr hilfreich. Ich glaube auch sehr gut und verständlich. Entschuldige mich ein bisschen auch bei den Hörern für die lange Dauer unseres Textports mal wieder, aber das ist natürlich bei so vielen Absätzen, die eigene Regelungsbereiche haben, ganz natürlich. Und genau, also wirklich ganz lieben Dank. Super, dass du das gemacht hast und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Götz. Vielen Dank, Jens. Hat mich auch sehr gefreut. War sehr angenehm hier. Und danke nochmal, dass ich euer Gast sein durfte.
Immer gern.